muss natürlich ein bisschen schmunzeln bei dem Titel dieses Podcasts. Einmal gerade, immer gerade. Man wird das anscheinend nicht los. Aber sei es drum.
Kadergespräche, der neue Podcast der Monatszeitschrift Konkret. Dieses Mal mit Detlef Zumwinkel, Jörg Kronauer und Rolf Suhrmann. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Kadergespräche, dem neuen Podcast von Konkret. Seit Jahrzehnten versucht die Konkret, Vorurteile zu stören und zum Denken neuer Gedanken zu provozieren. Um auch weiterhin den Titel als einzige linke Publikumszeitschrift verteidigen zu können, möchten wir nun auch mit einem neuen Podcast auf lesenswerte Artikel und wichtige Stimmen aufmerksam machen. In Zukunft werdet ihr hier zweimal im Monat Einblicke ins aktuelle Heft bekommen und verschiedene Perspektiven und unterschiedliche Standpunkte zu drängenden Fragen unserer Zeit erhalten. In dieser Folge greifen wir den Themenschwerpunkt der April-Ausgabe auf, den Iran-Krieg. Detlef Zumwinkel wird über das iranische Atomprogramm sprechen und die Rolle Deutschlands bei den Bemühungen des Mullah-Regimes, Nuklearmacht zu werden, erläutern. Jörg Kronauer zeigt anhand der letzten Entwicklung rund um den Iran-Krieg die Grenzen der amerikanischen Machtpolitik auf und fragt, was das für die Stellung der USA in der internationalen Staatenkonkurrenz bedeutet. Und zum Schluss ordnet Rolf Suhrmann die neue US-Herrschaftsstrategie zeithistorisch ein und erläutert, inwiefern das Faustrecht mit neuer Qualität auf der politischen Weltbühne zurückgekehrt ist. Dass das iranische Regime die eigene Bevölkerung auf brutalste Art und Weise unterdrückt, ist nicht zu bestreiten und wurde zuletzt durch die enormen Opferzahlen unter den Protestierenden bestätigt. Nicht so eindeutig, auch unter Linken, verhält sich hingegen die Debatte zur Bedrohung durch das iranische Atomprogramm. Während die einen weiterhin dem Regime eine rein friedliche Nutzung der Nukleartechnik unterstellen, leugnen andere die Bestrebungen, Atommacht zu werden, nicht, schätzen die reale Gefahr aber als gering ein. Andere hingegen bewerteten die Möglichkeit, das Mullah-Regime hätte der antisemitischen Propaganda bald Taten folgen lassen und Israel mit Nuklearwaffen angegriffen, als durchaus realistisch. Eine Bewertung des aktuellen Irakkriegs kommt daher um eine genauere Analyse dieser atomaren Bedrohung nicht herum. Dazu habe ich heute den Autoren Detlef Zumwinkel zu Gast im Podcast, der im Aprilheft der Konkret den Artikel schrieb, der Nuklearmärtyrer, welche Gefahr ging vom Irans Atomprogramm aus. Herzlich willkommen, Detlef.
Hallo, von mir aus auch schönen Tag.
Nun ist es in so einem Podcast-Format natürlich nicht immer einfach, über so aktuelle Ereignisse zu sprechen, die sich auch stets verändern. Ich meine, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht wird, sind einige Sachen, die wir jetzt besprechen, vielleicht gar nicht mehr aktuell. Aber zurzeit gibt es ja eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Wie schätzt du aktuell den Zustand der iranischen Atomindustrie und Atomforschung nach den letzten Angriffen ein?
Dazu muss ich zunächst mal einen ganz groben Überblick geben, was eigentlich dazugehört. Also das kann man ungefähr in vier Abschnitte unterteilen. Am Anfang muss man natürlich mit dem Gewinn von Uranerz beginnen. Das gibt es. Es gibt Uranvorkommen im Iran. Die sind ungefähr im Südosten des Landes gelegen. In einem zweiten Schritt muss das Erz, das uranhaltige Erz, aufbereitet werden, damit es dann später in eine Anreicherung gehen kann. Diesen zweiten Schritt nenne ich Aufbereitung. Sie findet wohl hauptsächlich in Isfahan statt. Der dritte Schritt ist derjenige, über den ständig diskutiert wird und der der Öffentlichkeit auch einigermaßen präsent ist, die Urananreicherung in großen Anreicherungsanlagen. Und der vierte Schritt ist schließlich die Endverarbeitung. Die findet wiederum in Isfahan statt. So, was ist davon noch erhalten und was wurde bereits in diesem Krieg und im Zwölftagekrieg des letzten Jahres zerstört? Da kann man davon ausgehen, dass auch die Bergwerke, in denen Uranerz gewonnen wird, bombardiert worden sind und schwer beschädigt worden sind. Aber ein Bergwerk neu zu errichten, ist jetzt keine so anspruchsvolle Aufgabe. Auch die Anlagen zur Aufbereitung des Uranerzes dürften schwer beschädigt sein. Auch das ist aber technologisch gesehen reparierbar und stellt den Iran jetzt vor keine allzu großen Herausforderungen. Die großen Schäden, die auch am meisten berichtet worden sind, passierten in den Urananreicherungsanlagen von Natanz und Fordo. Beide unterirdisch gelegen und beide wurden mit bunkerbrechenden Bomben von den USA im Zwölftagekrieg des letzten Jahres mindestens schwerstens beschädigt. Schließlich gibt es die Endverarbeitungsanlagen in Isfahan, dem größten nukleartechnischen Komplex des Iran. Dort wurden auch alle überirdisch gelegenen Fabriken angegriffen und weitgehend zerstört. Insbesondere eine Anlage zur Umwandlung in Uranmetall, also dann in angereichertes Uranmetall, die für eine eventuelle Bombenproduktion zentral ist. Das bedeutet, dass das iranische Atomprogramm sehr stark zurückgeworfen worden ist und kurzfristig nicht in einem ähnlichen Umfang wie in der Vergangenheit wieder aufgenommen werden kann. Auf der anderen Seite ist allerdings nicht gelungen, den bereits vorhandenen Vorrat an hoch angereichertem Uran zu vernichten oder ihn oder seines habhaft zu werden. Das war schon nach dem Zwölftagekrieg im letzten Jahr klar und daran hat sich bis heute nichts geändert. Hier bezifferte die Internationale Atomenergieagentur in Wien, die IAEA, den Vorrat auf 440 Kilogramm Uran mit 60-prozentiger Anreicherung und 180 Kilogramm Uran mit 20-prozentiger Anreicherung. Von diesen Anreicherungsgraden, insbesondere von den 60%, ist es kein großer Aufwand mehr, auf 90% und damit auf Waffenfähigkeit zu gelangen. Wir haben also eine Situation, wenn ich mal einen ganz abartigen Vergleich wählen darf. Nehmen wir mal eine Molkerei, in der aus Milch Butter produziert wird. Dann ist die Molkerei weitgehend zerstört, aber die Butter oder das unmittelbare Vorprodukt von Butter, das ist noch vorhanden.
Würdest du dich auch den eher pessimistischen Prognosen anschließen? Nach dem Zwölftagekrieg gab es ja sehr unterschiedliche Statements. Ich glaube, von Regierungsseite hieß es, das sei damals ein so großer Erfolg gewesen, dass das iranische Atomprogramm um Jahrzehnte verunmöglicht worden wäre. Einige Geheimdienststimmen waren dann doch da etwas pessimistischer und sprachen von wenigen Jahren bis einigen Monaten Rückschläge nach dem Zwölftagekrieg. Du würdest also sagen, es gab definitiv auch nach den Luftangriffen im Juni 2025 noch eine reale Bedrohung.
Ja, das würde ich nicht nur so sagen, sondern auch noch einen Schritt weiter gehen. Die Drohung damit, dass der Iran tatsächlich den letzten Schritt unternimmt und eine Atombombenproduktion startet, war nach dem Zwölftagekrieg eher noch höher als zuvor. Denn aus dem Umfeld des früheren Revolutionsführers Ali Khamenei gab es eben zunehmend Stimmen, die sagten, wenn wir angegriffen werden, müssen wir unsere Nukleardoktrin ändern. Also das bedeutet ja, wenn wir angegriffen werden, dann schlagen wir in der Form zurück, dass wir wirklich eine Atombombe produzieren. Und der Iran wurde angegriffen. Deshalb ist davon auszugehen, dass diese Kreise, die nach wie vor das Sagen im Iran haben, auch die Konsequenzen ziehen und einen Weg einschlagen, wie ihn Nordkorea eingeschlagen hat. Nun ist es diese Befürchtung, die wohl auch zum Krieg in diesem Jahr geführt hat, zu einem neuerlichen Angriff am 28. Februar, obwohl von maßgeblicher amerikanischer Seite, nämlich von der Geheimdienstministerin Tulsi Gabbard, erklärt worden ist, der Iran sei also noch sehr weit entfernt von einer solchen Atombombenproduktion. Und hier ist genau der Punkt, wo Gabbard und all denjenigen, die sich auf sie beziehen, zu widersprechen ist.
Und warum glaubst du, dass die Ministerin Gebhardt sich da geirrt hat in dem Punkt?
Ja, das ist ein spezieller Punkt, der vor allem von David Albright, einem Proliferations- und Waffenexperten der USA, der in einem Washingtoner Think Tank arbeitet, ausgebreitet und gut begründet wurde. Es geht dabei darum, wenn ich Natururan auf 3% Anreicherung, wie es in Leichtwasserreaktoren benutzt wird, anreichere, dann arbeite ich mit sehr großen Mengen, sehr großen Volumina, um von dem natürlichen 0,7% auf nur 3,7% oder 3,5% zu kommen. Dafür werden also, wenn das in beträchtlichen Mengen geschieht, Tausende von Zentrifugen benötigt. Im nächsten Schritt geht es um die Anreicherung von 3,5% auf 20%. Auch dafür, obwohl die Volumina, mit denen ich hierbei handle, schon deutlich geringer sind, werden auch dafür Hunderte oder 1000, 2000, 3000 Zentrifugen benötigt. Dann kommt der nächste Schritt von 20 auf 60%. Hierzu reichen dann, wenn ich von der ursprünglichen Menge ausgehe, 1000 Zentrifugen aus. Und wenn ich von 60% auf 90% gehe, habe ich schon eine stark reduzierte Anfangsmenge. Und das Ganze kann in einem relativ übersichtlichen, ich sage jetzt mal nicht klein, aber im Vergleich zu den anderen Anlagen, relativ kleinen Halle bewerkstelligt werden mit einer Reserve von ein paar hundert Zentrifugen. Und die dürfte der Iran nach dem 12-Tage-Krieg auf alle Fälle noch gehabt haben. Das ist der Punkt, den David Albright ausführt. Er sagt, für die Menge an 60-prozentigen Uran, über die der Iran noch verfügt, genügt eine relativ kleine Anzahl von Zentrifugen, um sie an einem verborgenen Ort auf 90-prozentige Anreicherung zu bringen. Deswegen ist die Aktualität der nuklearen Bedrohung durch den Iran nach dem 12-Tage-Krieg und vermutlich nicht mal heute geringer geworden, sondern sie ist nach wie vor vorhanden, gepaart eventuell noch mit einer stärkeren Entschlossenheit der iranischen Führung, das wirklich zu machen.
Du hast gerade schon den kürzlich durch einen Bombenangriff ums Leben gekommenen Ali Khamenei angesprochen. In deinem Artikel beschreibst du ja auch, inwiefern die Bestrebungen, Atommacht zu werden, sehr eng mit seiner Person verflochten waren. Inwiefern sind denn diese Bestrebungen mit seiner Person auch gestorben? Oder gibt es dann doch noch zahlreiche oder mächtige andere Akteure im Iran, die immer noch aktiv sind und diese Bestrebungen weiterführen würden aktuell?
Die Strategie, den Iran erst zu einer latenten und in der Perspektive zu einer realen Atommacht zu machen, war ja nicht die persönliche Erfindung von Ali Khamenei, sondern es ist eine Strategie gewesen, die nach dem Irakkrieg, der ja schon in den 80er Jahren stattgefunden hat, von der damaligen Führung ausgearbeitet worden ist. Also nicht nur von Khamenei allein, der damals auch noch nicht dieses Machtmonopol innehatte, sondern auch von seiner Regierung, auch von Rafsanjani, von Larijani und anderen, die zumeist heute nicht mehr am Leben sind, da einige aber schon. Das heißt, das Regime hat sich damals gesagt, wir müssen unangreifbar werden. Damit wir, und um das zu gewährleisten, brauchen wir einen eine nukleare Abschreckung. Das war der Schluss, den sie aus dem Krieg mit dem Irak gezogen haben. Und da haben sie systematisch angefangen, dieses Atomprogramm aufzubauen, beginnend mit einer Wiederaufnahme des Baus des Atomkraftwerks in Buschehr, dann nicht mehr durch Siemens, sondern durch die russische Rosatom. Und ganz wichtig, beginnend auch mit der Schulung iranischer Atomexperten in Argentinien. Das fand schon gegen Ende der 80er Jahre statt.
Ja, du hast gerade schon Siemens angesprochen. Damit kommen wir zum letzten Punkt unseres Gesprächs, aber ich glaube, den wir am ausführlichsten behandeln wollen, nämlich die Rolle Deutschlands bei dem Ganzen. Und ich glaube, es wäre nun falsch, das Ganze als einen Konflikt darzustellen, in dem Deutschland irgendwie ganz unbeteiligt ist oder nur Leidtragender ist von hohen Spritpreisen an den heimischen Tankstellen. Im Gegenteil, du hast es gerade schon gesagt, deutsche Unternehmen, aber auch deutsche Politikerinnen und Politiker spielten in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder eine unrühmliche Rolle dabei, dem Mullah-Regime bei seiner Nuklearpolitik unter die Arme zu greifen. Könntest du die Rolle Deutschlands für das iranische Atomprogramm einmal skizzieren?
Skizzieren ist gut, es hat eine lange Vorgeschichte. Man könnte also auch sehr lange darüber berichten. Im Grunde genommen beginnt sie, und das will ich nicht auslassen, mit Pakistan. Pakistan hat diesen Weg ja noch vor Nordkorea beschritten und hat es dabei verstanden, auf zahllose westliche Importe, insbesondere aus Deutschland, zurückzugreifen. Es gab damals eine Schmugglergruppe, die sich in der Schweiz niedergelassen hatte und darauf spezialisiert war, deutsche Hightech-Produkte über Schleichwege nach Pakistan zu schummeln. Auf diesem Weg ist auch das Modell einer Urenco-Zentrifuge, also einer deutschen Erfindung, nach Pakistan gekommen. Und dort hat dann der sogenannte Vater der pakistanischen Atombombe, Khan, hat dann begonnen. Und aus der Ecke hat dann der Iran zu Beginn dieses Jahrtausends seine ersten Zentrifugen importiert, sowie natürlich Modelle, technische Unterlagen, Erfahrungen und so weiter und so weiter. So fing das Ganze also an. Und in einer späteren Stufe, als es schon bekannt geworden war, dass der Iran eine Urananreicherungsanlage betreibt, reisten also regelmäßig IAEA-Inspektoren ins Land, um die inzwischen vorhandenen nuklearen Einrichtungen zu besichtigen, zu kontrollieren, zu überwachen. Und da sind einmal zwei dieser Inspektoren befragt worden von einer englischsprachigen Zeitung, wie das denn dort aussieht und welchen Eindruck sie von diesen Fabriken haben. Und der eine von beiden hat dann kurz und knapp geantwortet, es sieht eigentlich aus wie eine deutsche Fabrik. Das bezog sich auf Natanz. So, nun kann man heute im Internet auf der Bildseite oder bei der Bildsuche einer einschlägigen Suchmaschine tatsächlich eine ganze Menge von Fotos aus der Urananreicherungsanlage Natanz betrachten, angucken. Die Iraner haben damals auch damit angegeben, wie weit sie schon sind, was sie alles können. Und bei jeder neuen Einweihung, bei jeder neuen Installation von 1000 Zentrifugen oder ähnlichem, ist dann ein Minister oder sogar der Ministerpräsident erschienen und man hat das abgefeiert und entsprechende Fotos geschossen. Und wenn man die betrachtet, sieht es tatsächlich so aus wie eine Fabrik von Urenco. Meistens auch mit englischen Etiketten beschildert, nur selten mit iranischer Schrift. Von Fordo allerdings gibt es nur ein einziges angebliches Foto von der dortigen Anreicherungsanlage. Das ist damals durch die gesamte Presse gegangen, verbreitet von internationalen Nachrichtenagenturen. Ich glaube, es war hauptsächlich AP. Und da sieht man wieder, das sieht ja genauso aus wie bei Urenco. Dieselben Gänge, dieselben Einrichtungen, dieselben Schleusen, dieselben Schienen und so weiter. Prüft man dieses einzige angebliche Foto aus Fordo genauer, dann ist es gar nicht aus Fordo, sondern es ist aus Almelo, also aus einer Urananreicherungsanlage von Urenco, und zwar speziell aus der niederländischen Anlage Almelo, nicht aus der deutschen Anlage Grunau. Gut, das war also eine Fälschung, die die iranische Atomenergieorganisation herausgegeben hatte, und dass die mit Fälschungen arbeitet, ist an sich keine sensationelle Erkenntnis. Das ist mehr oder weniger üblich. Aber vielleicht war diese Fälschung gar nicht mal so falsch. Vielleicht wollte man kein echtes Bild aus Sicherheitsgründen von Fordo an die Presse geben und hat einfach ein ähnliches Bild genommen. Das heißt in der Zusammenfassung, eine Urananreicherungsanlage besteht ja nicht nur aus einigen tausend Zentrifugen, sondern diese Zentrifugen müssen zu Kaskaden hintereinander geschaltet werden. Sie müssen mit Bohrleitungen verbunden werden. Da sind jede Menge Ventile, Messgeräte, Peripherie und so weiter vonnöten. Ferner muss man ja das Urangas, in diesem Fall in gasförmiger Form, antransportieren in speziellen Transportfahrzeugen mit speziellen Zylindern. Diese Zylinder müssen perfekt in die Eingangsschleusen der Urananreicherung eingefügt werden können. Dort werden sie leicht erhitzt. Man muss genau messen, wann sie den richtigen Druck haben, um sie in das Rohrleitungssystem einzuspeisen. Dann muss man prüfen, wie erfolgreich die Anreicherung war, sie in den nächsten Durchgang schicken und so weiter, bis sie am Ende wieder in Spezialzylindern gelagert werden, runtergekühlt werden und wieder auf spezifischen Transportfahrzeugen zur nächsten Verarbeitungsstation gefahren werden können. Das heißt, das ist eine sehr komplexe Anlage, die bis ins Detail mehr oder weniger perfekt durchgeplant und dann auch gebaut werden muss. Zufälligerweise ähnelt das Ganze dann einer Anlage von Urenco. Mit anderen Worten, so etwas erfindet man nicht neu, von der ersten Schraube bis zum letzten Ventil, sondern so etwas kauft man mehr oder weniger schlüsselfertig von einem Hersteller und baut es nach. Und das, meine ich, ist der wahrscheinlichste Fall, dass es geschehen ist, dass es letztlich deutsche Technik ist, die dort zum Einsatz kommt und dass sie auch mit deutscher Hilfe errichtet worden ist. So wie es bei komplexen technischen Anlagen heute überall auf der Welt der Fall ist. Wenn ich zum Beispiel eine Klimaanlage für ein Universitätsinstitut bestelle, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, dann wird der Hersteller dabei anwesend sein, wenn sie montiert und in Betrieb genommen wird und freigegeben, abgegeben werden. So sieht das heute aus. Und das ist in groben Worten die maßgebliche deutsche Rolle beim iranischen Atomprogramm.
Nun hast du uns einen sehr detaillierten Einblick nicht nur in die technische Seite gegeben, sondern auch inwiefern deutsche Unternehmen dann dort wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben. Nun stellt sich vielleicht im Anschluss die Frage an eine politische Verantwortlichkeit. Ich sage mal, so etwas wie Waffenproduktion wird ja auch nicht einfach nur dem freien Markt überlassen, sondern da spielen auch politische Regularien irgendwie eine Rolle, auch wenn die natürlich nicht immer so sind, wie man sich das vielleicht aus einer linken Perspektive wünscht. Aber welche Rolle spielte denn die deutsche Politik dabei? Oder hat man sich da gänzlich rausgehalten und gesagt, das ist eben der Markt und was auf dem Markt gekauft werden kann, geht uns nichts an?
Wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich sagen, vielen Dank für diese Frage. Nein, die deutsche Politik hat sich da recht aktiv beteiligt. Und das sieht man vor allem an dem Verlauf der Wiener Atomgespräche, als in den Jahren 2014, 2015 ein Abkommen geschlossen wurde zwischen dem Iran sowie den Atommächten USA, Russland, Frankreich, China, Großbritannien und der EU, die also die Europäer dort vertreten hat, sowie Deutschland. Jetzt fragt man sich, wieso eigentlich Deutschland? Wieso nahm Deutschland an diesen Wiener Verhandlungen teil, in denen es um eine Frage der Proliferation, also der möglichen Waffenfähigkeit der iranischen Technik ging, sodass also die Präsenz der fünf Atommächte verständlich ist. Aber wieso Deutschland als Nicht-Atommacht maßgeblich daran beteiligt war, hat sich eigentlich niemand gefragt. Gut, der Grund ist, dass Deutschland eben damals der bevorzugte und wichtigste westliche Handelspartner des Iran gewesen ist und dass eben genau diese wirtschaftliche Verbundenheit der Grund gewesen ist, die Deutschen mit an den Tisch zu holen. Dort wurde also bekanntermaßen eine Aufhebung der meisten Iran-Sanktionen, der meisten gegen den Iran gerichteten Sanktionen erreicht, gegen eine erhebliche Reduzierung des iranischen Atomprogramms. Das heißt, die Zahl der Zentrifugen wurde ungefähr von 20.000, knapp 20.000 auf gut 6.000 reduziert. Die vorrätig gehaltenen Uranmengen wurden auf 300 Kilogramm reduziert, die Anreicherung auf, ich glaube, 3,7% und etliches mehr. In diesen Verhandlungen hat allerdings Ali Khamenei eine Reihe von roten Linien gezogen. Er hat gesagt, das und das und das darf auf keinen Fall verhandelt werden. Er sagte zum Beispiel, Zentrifugen, die nicht mehr in Betrieb genommen sind, nicht mehr betrieben werden, dürfen auf keinen Fall zerstört werden. Sie müssen eingemottet werden. Das war so eine dieser Bedingungen. Eine andere Bedingung war die Forschung und Entwicklung von neuen Zentrifugen, leistungsfähigeren Zentrifugen darf nicht verboten werden. So, nun hat man in Wien versucht, einerseits die verbotenen Linien des iranischen Staatsoberhaupts nicht direkt zu brechen, andererseits aber dem Iran die Schranken aufzuerlegen, die eine rein friedliche Nutzung der Atomtechnik erfordern würden. Dabei sind eine ganze Reihe Kompromisse geschlossen worden, die wir jetzt nicht alle erörtern können. Die sind mehr oder weniger gut gewesen, aber eine Sache sticht dabei doch sehr heraus, obwohl sie in der Öffentlichkeit praktisch nicht erörtert wird. Das ist eine Regelung im Anhang des JCPOA, also des Wiener Abkommens, in der es heißt, für zwei Kaskaden in Fordo, also in der großen unterirdischen Urananreicherungsanlage von Fordo, diese beiden Kaskaden sind von dem Exportverbot von Nukleartechnik ausgenommen. Man dürfe also nach wie vor für zwei genauer bezeichnete Kaskaden in Fordo Technik, Produkte und Dienstleistungen liefern. Die Begründung für diese Ausnahmeregelung war, dass andererseits im JCPOA festgelegt war, dass diese Zentrifugen, die noch in Fordo akzeptiert wurden, ausschließlich medizinischen und technischen Zwecken dienen dürften und dass darin kein Uran angereichert werden dürfe. So, und das war das trojanische Pferd, über das der Iran trotz der Reduktion seines Atomprogramms seine Forschung und Entwicklung weitertreiben konnte und seine neuen Zentrifugen, die sogenannten IR6, so weit perfektionieren konnte, dass er in der Lage war, in spektakulär kurzer Zeit umzusteigen auf diese leistungsfähigen Zentrifugen und in immer schnellerem Tempo immer höhere Urananreicherungen zu produzieren. Zusammengefasst bedeutet das, der Iran hat formal von 2015 bis 2018 sich an die im JCPOA verankerten Bedingungen gehalten, hatte aber dieses Schlupfloch über die Ausnahmeregelung für Fordo, um praktisch jenseits der formalen Vorschriften die Forschung und Entwicklung so weit voranzutreiben, dass er als Trump in seiner ersten Amtszeit den JCPOA für die USA kündigte, dann in der Lage war, in kürzester Zeit das Anreicherungsprogramm enorm zu beschleunigen. Damit hatten die meisten nicht gerechnet, aber man hätte sich doch denken können, wieso war denn dieses Schlupfloch, wieso war diese Ausnahmeregelung dem Iran so wichtig, dass sie im JCPOA Eingang fand? Und wieso Steinmeier, der damals Außenminister war, John Kerry, US-Außenminister, Moniz, sein Energieminister, sowie Frau Mogherini und alle anderen diese Sache passieren lassen? Und wieso sind die zahllosen Experten, die sie nach Wien mitgenommen haben, nicht dazu bereit gewesen, an dieser Stelle Alarm zu schlagen? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, der den gesamten JCPOA nicht als solchen obsolet macht, das wäre vielleicht etwas übertrieben zu sagen, aber der ihn aus iranischer Sicht annehmbar gemacht hat, ohne seine Ambitionen maßgeblich einschränken zu können. So sieht das aus heutiger Sicht aus. Und ich meine, auch die deutsche Politik, die daran ja maßgeblich beteiligt war, das zu verankern, müsste doch mindestens heute in der Lage sein, zu erkennen, dass das ein Fehler war, dass sie dort vom Iran über den Tisch gezogen worden sind. Dazu sind sie aber nicht bereit, Steinmeier und auch sein Wirtschaftsminister Gabriel, der dann sofort in den Iran reiste, um neue Geschäfte anzubahnen, vertreten bis auf den heutigen Tag, dass es eine tolle Sache gewesen sei und dass der Iran von einer Atombombe 2015 so weit entfernt gewesen sei wie niemals zuvor. Komplett falsch.
Wenn du nun diese wirtschaftlichen Verflechtungen beschreibst zwischen Deutschland und dem Regime, aber auch die politische Rückendeckung und dazu die juristischen Schlupflöcher, stellt sich ja schon die Frage, warum das in der medialen Debatte auch von links bisher sehr wenig thematisiert wurde. Ich meine, als letztes Jahr, März, mit Blick auf die Luftangriffe von Seiten Israels und der USA auf den Iran sagte, die würden dort unsere Drecksarbeit erledigen, gab es schon viel Entrüstung über die Art und Weise, wie er denn nun über solche Einsätze spricht. Aber ich habe hingegen ganz wenig Analyse wahrgenommen von dem Problem, die du gerade schilderst, auch von links nicht. Wie würdest du dir das erklären, dass dieses Thema so unterbeleuchtet ist?
Ja, was jetzt die Linke betrifft, so sind erstens die Kenntnisse über Atomphysik und Atomtechnik spärlich gesät. Sonst müsste ich in meinem Alter nicht ständig darüber schreiben. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass für viele Linke, wenn nicht sogar für die meisten Linken, eben maßgeblich ist, dass der Iran ein Land ist, welches sich dem amerikanischen Herrschaftsanspruch widersetzt. Und da man also davon ausgeht, dass der US-Imperialismus der Hauptfeind der Menschheit ist, befindet man sich dann irgendwie emotional vom Bauchgefühl an der Seite des angegriffenen Irans. Das trübt den Blick für das, was der Iran tatsächlich tut. Und es trübt auch den Blick dafür, dass der Iran durchaus ebenfalls eine imperialistische Politik im Nahen Osten verfolgt, dass er also ganz klar nach einer Vormachtstellung strebt und daraus gar kein Hehl macht und dass er also nach einer Vernichtung Israels glaubt, über den Nahen und Mittleren Osten schalten und walten zu können, wie ihm beliebt. Das sind alles Dinge, die nicht so sehr wahrgenommen werden, ganz zu schweigen davon, dass der Iran eine, wie ich betonen möchte, geschätzte alte Kultur, aber gleichzeitig auch eine jahrtausende alte imperialistische Tradition hat. Je älter ist als die amerikanische, um es nur mal nebenbei zu bemerken. Also die Großmacht des alten Persiens ist ja legendär. Man lernt das in der Schule. Man nimmt es bloß nicht ernst.
Also paart sich hier so ein bisschen die technische Unwissenheit mit der Empörungskultur und der romantischen Verklärung?
Ja, das hast du gut formuliert. Es kommt aber noch hinzu, eben die Ignoranz der bürgerlichen oder auch der liberalen Presse. Und dort ist es so, dass man sich anscheinend wirklich sah, das ist ein komplexes Thema, da schreibe ich am besten vom Außenministerium ab oder von anderen offiziellen Verlautbarungen. Das ist ähnlich wie beim Thema Atomenergie, da schreibt man eben ab, was auf den Webseiten der Energiekonzerne zu finden ist. Und das ist einfach ein Versagen des kritischen Journalismus. Also nehmen wir dieses angebliche Bild von der Urananreicherungsanlage in Fordow. Das ist kritiklos übernommen worden von Spiegel, von SZ, von Frankfurter Allgemeinen, von New York Times, von Washington Post, von Le Monde. Das ist da überall durchgegangen. Und keiner hat genau geguckt, was auf diesem Bild eigentlich abgebildet ist. Und wenn man die Webseite von Urenco durchgeht, da findet man genau dieses Bild als ein Foto von Almelo und nicht von Fordow. Ja gut, das ist doch eine riesige Peinlichkeit für den sogenannten Mainstream-Journalismus. Das juckt die aber nicht. Solange das in Konkret oder in der Jungle World steht, juckt die das überhaupt nicht. Das können wir so oft publizieren, wie wir wollen.
Immer noch gut, dass es da auch solche Zeitungen wie die Konkret gibt, die sich dann auch diesen Nischen vielleicht ein bisschen annimmt, die woanders liegen gelassen werden.
Ja, kommen wir vielleicht noch mal zurück auf die spezielle deutsch-iranische Beziehung. Vorhin habe ich schon kurz erwähnt, unmittelbar nach Abschluss des Wiener Abkommens ist als erste ausländische Delegation Sigmar Gabriel mit einer Hundertschaft einflussreicher Manager aus der Wirtschaft in den Iran gefahren. Man hat das Abkommen gefeiert. Sigmar Gabriel sprach von alten Freunden, die man im Iran habe. Und andere deutsche Manager meinten, die deutsche Wirtschaft habe im Iran einen Donnerhall, was schon ein recht bedenkliches Vokabular ist. Das bedeutet, man rekurriert auf alte Vorstellungen eines deutschen Partners im Nahen Osten, der ein Gegengewicht zu der Partnerschaft zwischen den USA und Saudi-Arabien und den anderen arabischen Ölstaaten bilden könnte. Das sind im Grunde genommen Vorstellungen aus der Zeit von Kaiser Wilhelm II., wo solche Vorstellungen, glaube ich, erstmals entworfen worden sind, die man als Pickelhauben-Imperialismus bezeichnen könnte. Und diese Strategie ist offenbar nicht wegzubekommen aus der deutschen Außenpolitik, auch nicht aus der Außenpolitik etwa von Joschka Fischer, der eine ziemlich maßgebliche Rolle dabei gespielt hat, sich mit dem iranischen Atomprogramm wohlwollend auseinanderzusetzen. Und auch jetzt wieder im gegenwärtigen Konflikt ist es ja nicht so, dass die Bundesregierung jetzt unter der Fahne der Humanität, der Menschenrechte, des Völkerrechts und so weiter um Frieden bemüht ist, sondern auch eine Chance wittert, gegenüber den USA im Nahen Osten Boden zu machen.
Lieber Detlef, vielen lieben Dank für deine sehr umfangreichen und detaillierten Analysen dazu.
Ja, ich danke dir auch. Ich muss natürlich ein bisschen schmunzeln bei dem Titel dieses Podcasts. Einmal Kader, immer Kader, man wird das anscheinend nicht los. Aber sei es drum. Bis zum nächsten Mal.
Das kleine Augenzwinkern ist ja auch eine Spezialität der Konkret. Der Irankrieg reiht sich nicht einfach in eine lange Reihe von US-Militärinterventionen ein, sondern ist in mehrerlei Hinsicht als besonders zu bezeichnen.
Denn wo die Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro scheinbar noch reibungslos als Coup gelang, mehrten sich nun Meldungen, die durchaus Zweifel an der Handlungsfähigkeit des US-Militärs wecken können. Ob der Beschuss der eigenen Stützpunkte in der Region oder auch die Beeinträchtigung der Schifffahrt in der Meerenge von Hormuz, es schien nicht alles bisher so nach Plan zu laufen. Was das für die US-amerikanische Außenpolitik bedeuten könnte, bespreche ich jetzt mit dem Autoren Jörg Kronauer. Für das Aprilheft schrieb er den Artikel No Way Out. Können Sie noch, was Sie wollen, aber was wollen Sie überhaupt? Der Krieg gegen den Iran zeigt die Grenzen des amerikanischen Machtstrebens und macht die Krise des westlichen Imperialismus offensichtlich. Herzlich willkommen, Jörg.
Hallo.
Es ist ja nicht ganz einfach, über Sachen in einem Podcast zu sprechen, die sich noch tagespolitisch aktuell so schnell verändern können. Und trotzdem glaube ich, dass es zu Beginn unseres Gesprächs ganz gut ist, einen Überblick zu haben, wie ist denn gerade die Lage im Irankrieg aus Sicht der USA?
Da kann man schon eine ganze Menge zu sagen. Also man kann einiges dazu sagen, wie der Krieg bis zu dem Waffenstillstand verlaufen ist. Da gibt es viele Sachen, die nicht gut gelaufen sind für die Vereinigten Staaten. Dann müsste man einen Blick werfen auf den Waffenstillstand und die neue Blockade, die jetzt exakt zu dieser Minute fast beginnen soll, offensichtlich. Dazu gleich vielleicht ein bisschen. Wenn man sich das mal insgesamt anschaut, dann muss man feststellen, dass es in diesem Krieg aus US-Sicht schon rein militärisch einiges schlecht gelaufen ist. Man kann feststellen, dass zum Beispiel bei den US-Stützpunkten am Persischen Golf es viele iranische Treffer gab. Ne, da ist viel wirklich eingeschlagen, also nicht abgefangen worden, sondern Raketen sind eingeschlagen, haben fürchterlich teures US-Militärgerät zerstört, auch wichtiges Militärgerät zerstört, Radaranlagen zum Beispiel. Eine Radaranlage, die getroffen worden ist am Persischen Golf von einer iranischen Rakete, soll tatsächlich $1 Milliarde gekostet haben. Das ist irre. An solchen Sachen sieht man, dass der Krieg als solcher wirklich miserabel vorbereitet worden ist von den USA. Das ist also aus US-Sicht sicherlich ein Minuspunkt und zwar ein richtig, richtig wichtiger eigentlich. Man kann auch sehen, dass im Verlauf US-Schwächen zutage getreten sind, die eigentlich so aus militärischer Sicht überhaupt nicht hätten zutage treten dürfen. Zum Beispiel einen Munitionsmangel. Die haben da so viel Munition verschossen, dass sie tatsächlich auch bei den Abwehrraketen schon eben Munition von ganz anderen Stellen auf der Erde ranholen mussten. Also zum Beispiel sind Abwehrraketen aus Südkorea abgezogen worden in Richtung Persischen Golf, weil eben die vorhandenen Raketen da so langsam dünn geworden sind. Ne? An solchen Sachen sieht man, dass wirklich auf militärischer Ebene einiges für die USA überhaupt nicht gut läuft. Dann muss man sehen, dass die direkten Kollateralfolgen sozusagen des Krieges auch übel reinhauen. Das ist zum einen natürlich, dass der Ölpreis raufgeht, in die Höhe geschossen ist, auf über 100 US-Dollar pro Barrel. Das ist seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 so nicht mehr gewesen. Das ist in mehrfacher Hinsicht wirklich fatal. Zum einen für die US-Innenpolitik, das schlägt gewaltig auf das Gemüt der Trumpschen Basis in den USA, dass die Benzinpreise in die Höhe schießen, wahrscheinlich hoch bleiben, vielleicht noch weiter in die Höhe gehen. Das kommt überhaupt nicht gut an insgesamt in den USA und ganz besonders auch nicht bei Trumps Basis. Natürlich ist es auch so, dass die hohen Ölkosten weltweit große Probleme mit sich bringen, auch die Knappheit des Öls und auch des Erdgases, ne? Sachen, die ja absehbar gewesen sind. Ne? Wenn man eben gegen Iran Krieg führt, dann wird Iran versuchen, die Meerenge von Hormuz zu schließen, die Straße von Hormuz. Das haben die immer so gesagt, das haben sie nun auch probiert. Und die Ölknappheit und der hohe Ölpreis, die daraus entstanden sind, das bringt nun zum Beispiel auch wichtige US-Verbündete ganz übel in die Bredouille. Also in Indien zum Beispiel, ein ganz wichtiger Verbündeter, gerade auch der Trump-Administration. In Indien sind Öl und Gas wirklich knapp geworden, vor allem das Gas. Und das schlägt sich direkt auf die Lebenssituation der Bevölkerung und damit auf die Stimmung der Bevölkerung und auf die Lage der indischen Regierung nieder. All das sind Folgen, über die nicht allzu viel geredet wird, aber die ganz wirklich tief greifen. Weitere Folgen wären dass es Unmut unter Verbündeten auf der arabischen Halbinsel gibt. Die haben von vornherein gesagt, sie wollen diesen Krieg nicht. Trump hat sie schlicht und einfach ignoriert. Und dass ihre Interessen ignoriert werden, das kommt bei den arabischen, bei den Staaten auf der arabischen Halbinsel überhaupt nicht gut an. Weitere Defizite oder Mängel aus US-Sicht sind, dass bislang keines der diversen Kriegsziele, die da mal so in den Raum gebrabbelt worden sind. Also es gibt ja kein erklärtes, offiziell erklärtes Kriegsziel. Wenn nach Kriegszielen gefragt wird, dann hat die Trump-Regierung ja immer irgendwie drumherum geredet und mal das genannt, mal was anderes genannt. Keines davon ist bislang auch nur annähernd erfüllt worden. Da wurde von einem Regime-Change geredet. Was ist geschehen? Es wurde die halbe iranische Führungsriege mit eben Bombenangriffen umgebracht und was ist daraus resultiert, dass noch härtere Hardliner an die Macht gelangt sind. Das ist eine Folge, die eigentlich auch absehbar war vorher. Das heißt also, dieser Regime-Change hat nicht geklappt. Es hat auch nicht geklappt, die iranischen, das angereicherte Uran, das in Iran noch irgendwo liegt. Man meint inzwischen zu wissen, wo es liegt, aber es liegt eben immer noch da. Ne? Es ist nicht verschwunden. Und auch die iranischen Raketen, es ist wohl vermutet worden, dass es gelingt, die iranischen Raketenlager und auch die Raketenproduktion relativ rasch außer Gefecht zu setzen. Das ist nicht gelungen. Iran hat immer noch Raketen und Drohnen zur Verfügung, mit denen es seine Angriffe starten kann. Also da ist eigentlich alles schiefgegangen, was so schief gehen konnte, wenn man sich das so im Rückblick anschaut. Und dann ist noch hinzugekommen, dass letztlich sogar die Kontrolle über die Straße von Hormuz verloren gegangen ist. Iran hat es ja geschafft, praktisch mit der Drohung und teilweise auch der Ausführung von Angriffen auf Handelsschiffe eben dafür zu sorgen, dass kein Handelsschiff mehr durch diese Straße von Hormuz durchfährt. Man muss präziser sagen, kein Handelsschiff fährt mehr ungenehmigt durch, denn mit Iran kooperierende Staaten konnten sich das in den vergangenen Wochen bei Iran genehmigen lassen. Sie haben dafür gezahlt. Die Rede ist von, man weiß es nicht so genau, aber die Rede ist von 1 Million bis 2 Millionen Dollar pro Schiff, pro Öltanker, pro auch Gastanker. Ja, und dann sind eben einige dann doch durchgefahren. Und auf diese Weise konnte Iran tatsächlich eben den Verkehr in der Straße von Hormuz kontrollieren. Hat also die Kontrolle, die reale Kontrolle über diese Meerenge erlangt. Und das ist natürlich aus Sicht der Vereinigten Staaten absolut das Gegenteil von dem, was die wollten. Also insofern ist da wirklich aus US-Sicht vieles schiefgegangen. Und der Waffenstillstand sollte da erstmal halt wohl aus US-Sicht auch verhindern, dass noch mehr Munitionsmangel entsteht, dass der Ölpreis noch mehr in die Höhe geht, dass die Unbeliebtheit des Krieges in der eigenen Bevölkerung noch weiter steigt und das Ganze mal unter Kontrolle zu kriegen. Das war wohl eines der Ziele dieses Waffenstillstandes. Und jetzt mit der Blockade der Straße von Hormuz oder, wie es sich jetzt herausstellt, eben der iranischen Häfen, versucht eben die Trump-Administration nun einen neuen Schritt zu gehen und die Lage auf andere Art und Weise wieder in ihrem Sinne in den Griff zu bekommen. Aber ob das klappt, ist auch eine offene Frage. Insofern, wie gesagt, vieles, was für die USA wirklich nicht gut läuft.
Nun ist die Liste, die du aufmachst an Misserfolgen, sehr lang. Ich habe so flapsig formuliert, das ist nicht gelaufen wie geplant. Dem könnte man ja erstmal entgegnen, gut, dass Kriege nicht laufen wie geplant. Das hat schon Clausewitz irgendwie festgestellt. Ist ja vielleicht auch nicht verwunderlich, dass man solche Ausgänge nicht von Anfang an von A bis Z durchkalkuliert oder durchprognostizieren kann. Aber in deinem Artikel sprichst du ja davon, dass dieser Iran-Krieg durchaus einige neue Qualitäten aufweist, nämlich neue Grenzen des US-Militärs sichtbar macht. Worin liegen denn aus deiner Sicht diese neuen Begrenzungen? Woran treten sie zutage?
Das eine ist, denke ich, tatsächlich auch wieder auf der militärischen Ebene. Also die USA ziehen ja einen großen Teil ihrer Macht auch wirklich aus dem Militär. Also neben ihrer wirtschaftlichen Stärke, neben der Bedeutung des US-Dollars ist das US-Militär ein ganz wichtiger Machtfaktor. Und im Irankrieg zeigt sich bislang, dass es den USA zwar gelingt, im Iran unheimlich viel zu zerstören, inklusive zivile Infrastruktur, inklusive Krankenhäuser, Schulen und wissenschaftliche Einrichtungen, aber es gelingt ihnen nicht, daraus wirklich einen politischen Vorteil zu schlagen. Das ist was nun wirklich aufzeigt, dass dieses rein militärische Vorgehen gegen Iran da an seine Grenzen stößt. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt wäre auch, wobei der reparabel ist, dass es stimmt ja, es stimmt, ich würde völlig, völlig zustimmen, ne? Jeder Krieg läuft anders als gedacht, aber eine Kriegsvorbereitung kann zumindest bestimmte absehbare Probleme eben auffangen, und man kann eben an an der Kriegführung der Vereinigten Staaten im Irankrieg gut sehen, dass selbst die ganz einfach vorhersehbaren Elemente wie etwa die Sperrung der Straße von Hormuz, dass darauf keine Antwort vorbereitet worden ist. Also gut, diese schlechte Vorbereitung, da könnte man dagegen argumentieren, die können den nächsten Krieg besser vorbereiten. Aber wie gesagt, sie stoßen da deutlich auf militärischer Ebene an ihre Grenzen. Ein weiterer Punkt wäre, dass diese militärischen Probleme ja nicht isoliert dastehen. Die Vereinigten Staaten haben in den vergangenen Monaten und Jahren ja auch auf anderen Ebenen Rückschläge hinnehmen müssen, zum Beispiel in ihren Wirtschaftskriegen, vor allem im Wirtschaftskrieg gegen China, den sie führen. Da haben sie zuletzt wirklich einstecken müssen, einiges. Sie sind nicht zu ihren Zielen gelangt. Und wenn man das nun aufaddiert, dann muss man konstatieren, dass eben diese ja, militärische Erfolglosigkeit sozusagen, bisher zumindest, dass die nicht isoliert dasteht, sondern zu anderen Misserfolgen noch auf anderer Ebene, auf ökonomischer Ebene zum Beispiel, hinzukommt. Da addiert sich also einiges auf an Grenzen der US-Machtpolitik. Man könnte noch ins Detail gehen und man könnte zum Beispiel schauen, wie ist es denn mit den Bündnissen? Es ist ja so, dass die Vereinigten Staaten unter demokratischen Regierungen immer stärker, auch zuletzt noch, gesetzt haben auf Bündnisse. Das heißt, sie haben darauf gesetzt, eben ihre größeren Operationen, ihre größeren außenweltpolitischen Operationen nicht allein anzugehen, sondern gemeinsam mit Verbündeten, um eben Schwächen auffangen zu können. Und wenn man sich nun anschaut, wie sich die europäischen Staaten im Irankrieg positionieren, da positioniert sich wirklich kein Staat auf der Seite der Vereinigten Staaten. Ne? Also da sind sie relativ isoliert. Natürlich gibt es noch die Kooperation im NATO-Rahmen und kein europäischer Staat will die Brücken zu den USA abbrechen, aber es beteiligt sich eben kein Staat mehr an diesem Irankrieg. Und wenn man es zum Beispiel vergleicht mit dem Irakkrieg von 2003, also vor 23 Jahren, da war Europa gespalten. Ne, da gab es eine Reihe europäischer Staaten, die sich der Beteiligung am Krieg verweigert haben. Deutschland und Frankreich vor allem. Andere haben sich an dem Krieg beteiligt, Großbritannien und Polen zum Beispiel. Und die Staaten, die sich damals noch daran beteiligt haben, die bleiben ihm auch fern heute. Ne? Also auch da sieht man sozusagen einen Rückschritt, machtpolitisch gesehen, den Rückschritt der Vereinigten Staaten, die da an eben ihre Verbündeten sozusagen verlieren, was auch eine Schwächung mit bedeutet. Europa geht sozusagen machtpolitisch auch mehr und mehr seine eigenen Wege, und der Irankrieg könnte dieses Element sogar noch verstärken. Das wären so ein paar Beispiele, an denen man eben sehen kann, wo die USA da auch strukturell an ihre Grenzen stoßen.
Was bedeuten denn diese strukturellen Grenzen und Defizite, die da gerade sichtbar werden, für die Position der USA in der internationalen Staatenkonkurrenz? Du bist gerade schon auf die Problematik der militärisch-politischen Bündnisse eingegangen, aber auch auf die schlechte wirtschaftliche Situation. Wird da ein Trend einfach fortgeführt oder gibt es gewisse Umschläge, die mit diesem Irakkrieg gerade einhergehen?
Beides, denke ich. Also ein Trend fortgeführt wird tatsächlich damit, dass die europäischen Staaten gerade dabei sind, sich stärker von den USA abzugrenzen. Das haben sie in gewissem Maß schon immer getan. Vor allem Frankreich hat das vorangetrieben, in gewissem Maß auch die Bundesrepublik Deutschland. Das könnte aber tatsächlich gerade umschlagen in eine wirklich eigenständige Machtpolitik der europäischen Staaten am Persischen Golf. Und das könnte, ne? Also das Problem ist, man muss wirklich im Konjunktiv reden, denn das sind alles Entwicklungen, die im Gang sind, die so weitergeführt werden können, die aber auch kippen können. Es ist, denke ich, sehr viel, sehr offen im Moment in der Entwicklung am Persischen Golf. Aber worin das umschlagen kann, kann man auf der arabischen Halbinsel sehen. Die Lage auf der arabischen Halbinsel ist so, dass die Staaten dort eigentlich, also Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, vor allem, die sind eigentlich dabei, sich gerade auf die Zeit nach der fossilen Ära vorzubereiten. Also sprich, sie bauen, natürlich fördern sie weiter Öl und Gas, ne, davon leben sie ja, ne, aber sie bauen zunehmend Solarkraftwerke beispielsweise. Sie setzen auf Zentren für künstliche Intelligenz. Sie setzen auf eine gewisse Industrialisierung. Sie setzen auch mehr auf Tourismus als Geldquelle. Und dafür sind sie natürlich auf eine relativ friedliche Verhältnisse zumindest angewiesen. Also niemand baut ein KI-Datenzentrum für eine zweistellige Milliarden-Dollar-Summe in die arabische Wüste, wenn das Ding am nächsten Tag von einer iranischen Rakete weggeschossen wird. Also das liegt ja auf der Hand. Und insofern sind die arabischen Staaten da auch in einer blöden Situation, denn ihre eigentliche Schutzmacht, die USA. Die USA sind ja klassischerweise die Schutzmacht Saudi-Arabiens und der Staaten auf der arabischen Halbinsel insgesamt. Die Schutzmacht hat nun den Krieg über die arabischen Staaten gebracht. Also das Gegenteil davon, was eigentlich die arabischen Staaten sich von ihr erhofft haben. Und es ist durchaus denkbar, es gibt Stimmen auf der arabischen Halbinsel, die sagen, wir können mit den USA nicht so weitermachen. Das ist keine einheitliche Positionierung. Es gibt auch gegenläufige Tendenzen, aber es gibt Stimmen, die sagen, wir müssen uns Alternativen suchen. Alternative Schutzmächte oder wie man heute so sagen würde, eben Sicherheitspartner, also militärische Kooperationspartner praktisch. Und die Überlegung geht immer mehr dahin, eben sich nicht auf die USA zu fokussieren, zumindest nicht allein auf die USA, sondern auch mit anderen, etwa mit den europäischen Staaten, militärpolitisch enger zu kooperieren. Vielleicht auch in gewisser Weise mit China, ne? Das weiß man alles nicht so genau. Aber auch das zeigt, wie da eben in der internationalen Staatenkonkurrenz sozusagen den USA ein bisschen die Felle davon zu schwimmen beginnen. Das muss nicht so weitergehen, ne? Die Entwicklung ist wirklich, wie gesagt, offen, aber das ist im Moment eine starke Tendenz. Doch, also ich habe gerade eine Äußerung gelesen von einem Außenpolitikexperten aus Oman. Der hat formuliert, klar, wenn der Krieg irgendwann mal zu Ende ist, dann werden sich die Staaten der arabischen Halbinsel immer dran erinnern, dass Iran sie angegriffen hat mit Raketen. Aber, und so hat er dann weiter gesagt, in Iran werden sich die Leute daran erinnern, dass sie von den USA, von den Stützpunkten aus angegriffen worden sind, die damals auf der arabischen Halbinsel waren. Also dieser Mensch hat von den US-Stützpunkten auf der arabischen Halbinsel in der Vergangenheitsform geredet. Allein die Denkmöglichkeit, dass sowas denkbar ist, das zeigt schon, wie eben die Schwächung der USA im Mittleren Osten zumindest denkbar geworden ist und nicht mehr als völlig unrealistisch angesehen wird. Wichtige Folgen hat natürlich dieser Krieg auch für die Konkurrenz zwischen den USA und China. Der Trump ist ja angetreten, wie übrigens auch schon Präsidenten vor ihm, mit dem Versprechen, die USA nicht sich weiter im Mittleren Osten verzetteln zu lassen, sondern alle Kräfte auf den Machtkampf gegen China zu fokussieren. Ne? Und was tut er nun? Er verzettelt sich im Mittleren Osten, ne? Schickt Truppen dorthin, gibt irrsinnig viel Geld dort aus. Und es gibt US-Militärstrategen, die sagen, das ist doch völlig hirnrissig. Ne? Also jetzt, anstatt dass wir die Raketen für einen möglichen Krieg gegen China aufheben, verschießen wir sie jetzt im Mittleren Osten. Das ist aus chinesischer Sicht natürlich strategisch, mal kalt, machtstrategisch gedacht, natürlich ein Vorteil. Ne? Denn das alles, was die USA im Mittleren Osten verfeuern, das steht zumindest im Moment nicht zur Verfügung für den großen Machtkampf gegen China und einen möglichen Krieg gegen China, ne, den ja niemand ausschließen kann. Insofern hat das schon jetzt eine ganze Menge Folgen für die internationale Staatenkonkurrenz. Auch da muss man sagen, ne, das sind keine unwiederbringlich zerstörten Weichen, die da gestellt worden sind. Das ist alles noch im Fluss, aber die Tendenz ist zumindest deutlich und die Tendenz geht ganz klar dahin, dass die Vereinigten Staaten sich damit mit diesem Krieg deutlich schwächen.
Nun denke ich, ist es an dieser Stelle falsch, aus linker Perspektive auf diese Machtverluste, so könnte man es vielleicht nennen, in irgendeiner Form mit Häme zu reagieren. Ich denke, es ist wichtig, vielleicht eher zu fragen, was bedeutet das eigentlich für die Weltlage, wenn die USA weniger interventionsfähig sind, wird die Welt dadurch eher friedlicher, müsste ja eigentlich die Frage aus linker Perspektive sein. Und da würde ich dich gerne mal um eine Einschätzung bitten. Glaubst du, dass durch diese verminderte Interventionsfähigkeit oder Interventionswillen vielleicht auch der USA es mehr Frieden gibt oder glaubst du, dass einfach andere Akteure mit anderen Mitteln, andere Aggression da irgendwie in diese Lücke bringen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde da gern sozusagen den Rahmen aufspannen, denn Dieser Iran-Krieg ist ja nur das jüngste Element sozusagen in einer langfristigen Entwicklung. Und die langfristige Entwicklung ist so, dass sich in der Welt insgesamt die Kräfteverhältnisse verschieben. Der Westen, auch die USA, steigt relativ ab, ne, verliert relativ an Gewicht in der Welt, während vor allem die asiatischen Staaten und da ganz besonders China an Einfluss gewinnen. Das ist eine Tendenz, die kann man seit den 80er ganz verstärkt seit den frühen 2000er Jahren sehen. Und das ist, denke ich, eine historische Tendenz. Also in der außenpolitischen Fachwelt sozusagen ist viel die Rede vom asiatischen Jahrhundert, ne, vom pazifischen Jahrhundert, je nachdem. Ne. Aber da verschiebt sich wirklich was ganz grundlegend. Und da würde ich denken, das ist eine Tendenz, die ist so. Ne. Also wenn man die ändern wollte, diese Tendenz, dann müsste man dafür sorgen, dass der Aufstieg Chinas, der ökonomische Aufstieg Chinas erstmal gestoppt wird. Und das ist genau das, was die USA ja gerade versuchen, ne, insgesamt in ihrer großen außenpolitischen Strategie. Aber insgesamt denke ich, ist das wirklich eine historische Tendenz, dass der Westen absteigt und Asien aufsteigt. Und das ist ja auch, muss man dazu sagen, ne, also die letzten Jahrzehnte waren ja so, die Dominanz des Westens in der Weltpolitik hat ja auch beinhaltet, dass ein grobes Achtel der Weltbevölkerung sich ungefähr die Hälfte des globalen Reichtums gesichert hat. Und das ist ja eine Katastrophe, dass ein Achtel der Weltbevölkerung sich die Hälfte des globalen Wohlstandes sichert. Das kann ja auf Dauer nicht so bleiben. Insofern, diese grundlegende Verschiebung, die gerade stattfindet, ist eine, die, denke ich, eine historische Tatsache ist im Moment. Und da würde ich auch sagen, das ist eine Entwicklung, die positive Potenziale hat, sehr, sehr positive. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass keiner der westlichen Staaten das freiwillig hinnimmt und natürlich auch der Irankrieg ein Element in dieser Entwicklung ist, wo die Vereinigten Staaten versuchen, ihren Machtverlust in diesem Fall im Mittleren Osten wieder rückgängig zu machen und da wieder zur dominanten Macht zu werden im Mittleren Osten. Und das ist was, was völlig blutig abläuft, wie man jetzt gerade sieht, was mit fürchterlicher Gewalt abläuft. Insofern würde ich denken, was jetzt diesen Krieg direkt angeht, wäre es aus linker Perspektive dringend nötig, da eine antimilitaristische Arbeit einzugehen, zu starten, also eben sich gegen Kriege wie diesen zu wenden, auch dagegen zu kämpfen mit allen politischen Mitteln. Denn diese Abstiegskämpfe, die bringen unheimlich viel Blut mit sich und führen, wie man am Irankrieg, glaube ich, gut sehen kann, nicht mal in Anführungszeichen dazu, ne, dass eben dieser Abstieg rückgängig gemacht werden kann. Was gleichzeitig die Perspektive angeht, denke ich nicht, dass die Welt friedlicher wird. Ne? Durch den Abstieg des Westens. Nicht per se. Ne, denn es ist ja klar, wenn der Westen absteigt, dann steigen andere auf, dann entstehen neue Mächterivalitäten zwischen wem auch immer, ne, also ob sei das jetzt zwischen China und Indien, ne, sei das jetzt zwischen Russland und anderen Staaten, ne, da entstehen neue Rivalitäten, neue Konfliktpotenziale und die können natürlich auch immer sich gewaltförmig entladen. Ne. Also der Glaube, dass mit dem Abstieg der USA die Welt friedlicher würde, das ist, glaube ich, eine Illusion. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass eben wie vorhin schon geschildert, ne, diese Verschiebung der globalen Kräfteverhältnisse unglaublich viele Chancen mit sich bringt. Aber nur dann, wenn es gelingt, eben die Gewaltpotenziale, die Kriegspotenziale, auch die neu entstehenden Kriegspotenziale politisch einzudämmen. Und da, denke ich, würde ich auch die Aufgabe einer Linken sehen. Und zwar jetzt nicht nur der Linken in Deutschland und in Europa, sondern der Linken insgesamt. Ne, zu versuchen, halt die Kräfteverschiebungen, die sich in der Welt ergeben, wirklich möglichst wenig gewaltförmig eben zu gestalten. Ne, und das, denke ich, wäre die Aufgabe, die wir angehen müssen. Das können wir auf gar keinen Fall allein tun. Also das wäre in jeder Hinsicht ein Unding. Aber das ist was man auch in der internationalen Kooperation zwischen Linken aus unterschiedlichsten Ländern angehen kann. Und ich glaube, da würde die Aufgabe liegen und gleichzeitig auch die Chance eben der Verschiebungen in der Welt. Wenn diese Chance nicht wahrgenommen wird, dann kann es gut sein, ne, dass die Welt in den nächsten Jahren eben in viele, viele größere oder kleinere Kriege reinschlittert.
Lieber Jörg, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzungen.
Danke auch.
Dass Außenpolitik, allen voran die der USA, nie eine rein friedliche Angelegenheit war, wird auch außerhalb der politischen Linken niemand bestreiten wollen. Und dennoch scheint unter der Trump-Regierung die militärische Intervention zumindest propagandistisch einen anderen Stellenwert zu genießen. So überraschte beispielsweise die Offenherzigkeit, mit der die Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro auch mit ökonomischen Interessen gerechtfertigt wurde. Mittlerweile verzichtet man in Washington auf die Menschenrechtsrhetorik und spricht auch ganz offen über machtpolitische Ziele. Zu diesem Wandel in der Machtpolitik spreche ich jetzt mit Rolf Suhrmann, langjähriger Autor bei der Konkret, der im April den Artikel bei uns veröffentlichte Last Exit Faustrecht. Welche Rolle spielen militärische Gewalt und Krieg in der neuen US-Herrschaftsstrategie? Herzlich willkommen, Rolf Suhrmann.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Hoffentlich bringen wir die Sache weiter.
Ich möchte Sie mal zuerst fragen, was Sie denn unter dieser Rückkehr zum Faustrecht verstehen. Ich meine, wenn man sich die Bilanz von Joe Biden oder Barack Obama ansieht, dann war ja auch die US-Außenpolitik unter den demokratischen Präsidenten nun alles andere als friedlich.
Ja, vielleicht ist in diesem Fall ein kleiner historischer Rückblick ganz sinnvoll. Und zwar auf die Zeit seit dem Ersten Weltkrieg. Seit dem Ersten Weltkrieg mit seinem besonderen Merkmal der Massenvernichtung der Soldaten, aber auch der Zivilbevölkerung, gibt es starke Bestrebungen zur Vermeidung von Kriegen. Mindestens aber zur Abmilderung ihrer Auswirkungen und ihrer Folgen. Das zeigt sich im Abschluss entsprechender Abkommen und Rechtsvorstellungen und kulminiert zum Beispiel in Begriffen wie Völkerrecht. Und diesem Prozess entsprach die Schaffung von entsprechenden Institutionen. Also die bekannteste, die zentrale ist halt nach dem Ersten Weltkrieg der Völkerbund und dann seine Fortführung nach dem Zweiten Weltkrieg die UNO. Diese Entwicklung hat dazu geführt, eine Grundlage, sag ich mal, für geschaffen hat. Und für die westlichen Gesellschaften war diese Entwicklung von besonderer Bedeutung, weil hierin auch praktisch ein wesentlicher Zug ihres Fortschrittsverständnisses zum Ausdruck kam. Das war ein entscheidender Punkt ihres Selbstverständnisses. Und die jetzige Abkehr davon bedeutet nicht, dass der eine oder andere Krieg mehr geführt wird, sondern sie ist in meinen Augen ein grundsätzlicher politisch-kultureller Bruch im Selbstverständnis der westlichen Gesellschaft und auch in ihrer Selbstdarstellung, zumindest bezogen auf die Politik der USA heute. Und damit wird zugleich auch, jetzt bezogen auf den Zweiten Weltkrieg, ein Bruch, ich sag mal, mit den Lehren aus Faschismus beziehungsweise aus dem Naziregime gezogen. Und diese ganze Entwicklung bezieht sich nicht nur auf Kriege, sondern auf die gesamten gesellschaftlichen Beziehungen. Also was wir jetzt erleben, ist nicht nur eine offenere Form von Kriegführung, sondern auch die Auflösung oder der Versuch, zentrale gesellschaftliche, weltgesellschaftliche Organisationen zu ignorieren bzw. aufzulösen. Ich nenne nur ein Beispiel, die Weltgesundheitsorganisation. Und an diese bisher selbstverständlich vorausgesetzte Politik ist jetzt eine andere Herangehensweise getreten, nämlich eine Herangehensweise, die, wenn man so will, bestimmt ist von Macht beziehungsweise von Ausübung kriegerischer Gewalt. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich insofern von der bisherigen, als wir, wie richtig bemerkt worden ist, ja, wir zwar vorher auch Kriege hatten, aber wenn diese Kriege geführt wurden, dann haben wir in der Regel den Versuch erlebt, diese Kriege mit Lügen und langen Geschichten zu rechtfertigen, um somit die Abkehr von der Norm zu begründen und zu legitimieren. Also Venezuela und Iran sind ein Beispiel dafür, wie dieser Versuch zurückgetreten worden ist und die eigentlichen zurückgetreten ist und die eigentlichen Interessen deutlich benannt werden. Das bedeutet letztendlich, nach dem heutigen Selbstverständnis bedarf es keiner Rechtfertigung mehr für diese kriegerische Gewaltanwendung. Und das macht den Unterschied aus zum Krieg führen, ich sag mal in traditioneller Weise, und der heutigen Kriegführung, wie wir sie von Trump erleben.
In Ihrem Artikel sprechen Sie ja davon, dass die US-Ambition einerseits eingeschränkt und andererseits noch bedenkenloser durchgesetzt werden. Nun haben Sie gerade noch mal auf den Punkt gebracht, wie denn dieses bedenkenloser durchgesetzt werden an einem Beispiel von Venezuela oder Iran aussehen kann. Inwiefern sind diese Ambitionen aber auch eingeschränkt? Das klingt ja erstmal nach einem Gegensatz, nach einem Widerspruch.
Ja, ich denke, das ist kein Widerspruch, sondern ein sich ergänzendes Vorgehen unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen. Um die Frage beantworten zu können, muss man dann dem Punkt nachgehen, wodurch ist diese gesellschaftliche Situation bestimmt? Und ich denke, da ist vor allen Dingen der Faktor wichtig, dass die USA in gewisser Hinsicht in einer weltpolitischen Krise sich befinden. Das merkt man schon daran, dass, wie ihr eigener Leitspruch aufgestellt formuliert ist, nämlich Make America Great Again. Das heißt, weltpolitisch gesehen, sie haben ihre monopolare Vormachtstellung verloren. Und zwar nicht nur in kriegstechnischer Hinsicht, man siehe Afghanistan, oder in wirtschaftlicher Hinsicht das Aufkommen Chinas und der BRIC-Staaten insgesamt, sondern auch in geopolitischer Hinsicht, wenn man sich ansieht, wie die USA selbst in Lateinamerika ihrem, ich sag mal, traditionellen Hinterhof an Einfluss verloren haben. Und was sie in dieser Situation machen, das ist der Versuch ihrer Rückgewinnung, der Rückgewinnung dieses Einflusses. Und um dies zu erreichen, machen sie heute aktuell einen Zwischenschritt. Das kann man in ihrer neuen Sicherheitsdoktrin nachlesen, wo sie zum Beispiel schreiben, sie wollen nicht mehr Weltpolitik spielen und hier und da und dort in der Welt auch kriegerisch auftreten, sondern sich konzentrieren auf die Sicherung ihres Kernimperiums und Sicherung und auch, da gibt es ja die entsprechenden Beispiele, auf die punktuelle Ausweitung dieses Imperiums. Und zur Ausweitung siehe Thema Kanada, siehe Thema Panama-Kanal, siehe auch Thema Grönland. Und was wir also gerade erleben, ist halt nicht, dass die USA einen Rückschritt vornehmen, beziehungsweise halt sich, ich sag mal, in friedlicher Weise weltpolitisch engagieren, sondern wir erleben aktuell eine Neufassung ihrer alten Bestrebungen, wobei eben halt diese Neufassung in weltpolitischer Hinsicht im Augenblick eine stärkere Zurückhaltung ist. These, die Zeit ist noch nicht reif für den großen Krieg gegen China. Und natürlich bewegen sie sich in dem Gebiet, was sie als ihr Angestammtes betrachten, halt so, wie wir es versucht haben, unter dem Aspekt Faustrecht zu kritisieren. Es ist eine viel ungeschränktere Form der Machtausübung, als wir das halt bisher erlebt haben. Und insofern sehe ich da eben keinen Widerspruch, sondern halt eine Strategieveränderung unter der Bedingung, dass Amerika versucht, stark zu werden, und zwar mit diesem Zwischenschritt der Absicherung und lediglich punktuellen Ausweitung ihres bisherigen Herrschaftsbereichs.
Zu dieser Strategieveränderung, schreiben Sie, zähle auch eine neue Qualität des Weaponizing Everything, dass bei der Außenpolitik nun militärische und ökonomische Werkzeuge Hand in Hand gehen, um die eigenen Interessen gegenüber anderen Staaten durchzusetzen, scheint ja nun eigentlich keine Neuigkeit zu sein. Könnten Sie einmal beschreiben, worin genau eigentlich das Neue in alles wird zur Waffe liegt, beziehungsweise worin die neue Qualität dieser Strategie liegt?
Ich würde da darauf abheben, den Schwerpunkt darauf legen, darauf hinzuweisen, dass in bisherigen Zeiten auch unter Kriegsbedingungen halt bestimmte gesellschaftliche Bereiche von der Kriegführung ausgenommen waren. Also ich will da nicht zurückgehen bis zu den Griechen, die bei den Olympischen Spielen die Kriegführung ganz ausgesetzt haben. Aber wenn wir uns den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel angucken, dann haben die USA punktuell mit dem narzisstischen Deutschland durchaus noch wirtschaftliche Beziehungen unterhalten. Und was wir gerade auch unter diesem Gesichtspunkt erleben, ist die absolute Verschärfung aller Widersprüche, in diesem Fall auch halt der Versuch, zum Beispiel im Blick auf Russland, die wirtschaftlichen Beziehungen total abzubrechen. Also Stichwort Sanktionspakete. Und ja, das hat es historisch so nicht gegeben. Und dann kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu, dass beinahe nebensächliche Lebensbereiche jetzt auch in diesen Prozess einbezogen werden. Also ich erinnere nur an diese ziemlich starke Medienkampagne vor 2, 3 Monaten bezogen auf die Ostsee, dass durch angeblich richtig nachgewiesen wurde, das nicht. Angeblich durch russische Schiffe Unterseekabel beschädigt wurden. Und dass man, um halt dieses in Zukunft zu vermeiden, prüfen solle, ob man für russische Schiffe die Durchfahrt nicht überhaupt sperrt. Und da zeigt sich meines Erachtens die ganze Spannbreite dieses Aspekts. Es werden scheinbar vollkommen nebensächliche Lebensbereiche wie Schifffahrt in die Widersprüche einbezogen. Und sie werden nicht nur einbezogen, sondern sie dienen auch, um die Konflikte zu verschärfen. Und das scheint mir ein gutes Beispiel dafür zu sein, wie halt diese Ausdehnung kriegerischer Verhaltensweisen in das allgemeine Leben, wie die vollzogen wird. Vielleicht macht es Sinn, noch auf einen Aspekt dieses Vorgangs hinzuweisen. Und zwar entsteht so auch ein fließender Übergang zwischen Krieg und Frieden. Also die Ostsee, wer hätte vor 10 Jahren daran gedacht, dass die Ostsee ein Kriegsgebiet werden könnte, aber durch diese angebliche Zerstörung von Kabeln durch russische Schiffe entwickelt sich die Perspektive der Sperrung der Ostsee für russische Schiffe. Und wir haben dann einen fließenden Übergang von Alltagsleben, Schifffahrt in der Ostsee hin zu möglichen kriegerischen Handlungen.
Ja, wenn Sie zum Schluss die Ostsee ansprechen und damit auch nochmal wir den Blick nach Deutschland und Europa lenken, zum Ende unseres Gesprächs möchte ich mit zwei Fragen abschließen. Was bedeutet das eigentlich alles für Deutschland und Europa in zweifacher Hinsicht? Nämlich einmal, welche Auswirkungen haben die neuen US-Strategien in der Außenpolitik für Deutschland und Europa? Aber was mich auch interessieren würde, Sie sprachen von einem politisch-kulturellen Bruch, der sich da vollzieht, und ob Sie diesen Bruch auch in der deutschen bzw. EU-Politik so wahrnehmen.
Ich glaube, um diese Frage hinreichend beantworten zu können, man erstmal noch etwas zurückgreifen auf einen Punkt, den ich als Unterschiede in der geopolitischen Strategie bezeichnen würde. Und zwar ist es einfach so, dass die Interessen der USA, die weltpolitischen Interessen der USA, andere sind als die Europas. Und das sehen wir ganz deutlich am Ukraine-Krieg. Da sehen wir das Auseinanderfallen der ursprünglichen gemeinsamen Strategie. Und da sehen wir dann entsprechend auch ganz unterschiedliche praktische Konsequenzen in der kriegspolitischen Tagespolitik. Die USA verabschieden sich vom gemeinsamen Vorgehen mit Europa, mit Westeuropa. Die USA führen, ich sage es mal so, ihre eigenen Kriege, wie wir jetzt sehen, während Europa festhält an den bisherigen Vorstellungen, die in dem Ukraine-Krieg impliziert sind. Was die Auswirkungen dieser Trennung, dieses Schismas, was sich da abzeichnet, sind meines Erachtens weitreichend. Die sind gut ablesbar, zum Beispiel in der Veränderung der Beziehung auch im Hinblick auf die Institutionen. Das betrifft die EU einerseits selbst. Also bekannt sind ja die Bemühungen der USA innenpolitisch Einfluss zu nehmen auf die Verhältnisse innerhalb der EU. Wir erleben es gerade im Hinblick auf Ungarn, auch im Zusammenhang mit den Wahlen in Ungarn. Es hat auch Konsequenzen im Hinblick auf dieses zentrale gemeinsame Bündnis seit dem Zweiten Weltkrieg, NATO. Ich glaube, heute ist der NATO-Generalsekretär Rutte in Washington zu Gast, wo er von Donald Trump darüber aufgeklärt wird, welche Überlegungen er hat zum Austritt der USA aus der NATO. Und das bedeutet, wir stehen heute vor einer grundsätzlichen weltpolitischen Umgestaltung, die auch gerade zentral die Kräfte umfasst, die seit dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam versucht haben, eine gewisse Weltordnung aufrechtzuerhalten.
Einige Linke mögen vielleicht eine Schwächung der NATO, einen machtpolitischen Abstieg oder Eindämmung der USA irgendwie begrüßen, aber wird die Welt Ihrer Einschätzung nach dadurch irgendwie friedlicher werden, dass sich dieser Wandel vollzieht?
Ja, was die Friedlichkeit angeht, da gibt es ja diese etwas merkwürdige Geschichte, dass Donald Trump trotz der Militärschläge und im Ansatz auch Kriege, die er gerade verstärkt führt, für sich beansprucht, den Friedensnobelpreis beansprucht. Das bedeutet ja mitnichten, dass halt wir vor einer friedlichen Zukunft stehen, sondern das bedeutet einfach, dass wir in einer weltpolitischen Umstrukturierung uns befinden und die dann natürlich auch gewisse neue Räume, auch Expansionsräume schafft. Und da mag es weltpolitisch so sein, dass halt die Staaten, ich nenne sie einfach mal schlagwortartig die BRIC-Staaten mit China an der Spitze, entweder ihre bestehende Macht und weiterhin behaupten können, sie aber auch ausdehnen können. Das gilt aber nicht nur für China oder die BRICS-Staaten, sondern das gilt zum Beispiel auch für die EU. Denn wir sehen ja, dass die EU selbst große Anstrengungen unternimmt im Hinblick auf Schaffung europäischer Militärkooperation und militärischer Bündnisse halt an militärischer Stärke zu gewinnen und damit auch weltpolitisch stärkeren Einfluss zu nehmen. Und das gilt ganz speziell auch bezogen auf Deutschland, wo wir mit Bundeskanzler Merz ja erleben, dass er weltpolitisch durch verstärkte Kontaktaufnahme mit Trump, er geht noch diesen Weg, versucht, die Rolle Deutschlands weltpolitisch zu stärken. Also insofern haben wir unterschiedliche Prozesse, die jetzt zunehmend vonstatten gehen und auch die Zukunft bestimmen werden.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war die erste Folge von Kadergespräche. Dieses Mal mit Detlef Zumwinkel, Jörg Kronauer und Rolf Suhrmann. Aber wie immer gilt, wer nicht hören will, muss lesen. Verschiedenste Themen, unterschiedlichste Position und zahlreiche neue Erkenntnisse erwarten Sie bei Abschluss eines Abos. Alle Infos hierzu auf www.konkret-magazin.de. Auf Wiederhören!